Wir sind im Kolosserbrief im Kapitel 2 heute Morgen. Paulus hat zu uns über das große Geheimnis gesprochen. Im Vers 27, er hat gesagt, das Geheimnis ist Christus in euch. Christus in uns, dass er selbst Wohnung in uns nimmt. Diese wunderbare, intime, enge Beziehung mit Jesus, der in uns wohnt. Dann hat er gesagt, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, wozu ich mich auch bemühe und kämpfen dringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Sagt im Vers 1 im Kapitel 2, denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben. Im Kapitel 2 geht es um den Kampf gegen diese falsche Lehre, die in Kolossee herumgegeistert ist. Paulus, obwohl er sie nicht persönlich gekannt hat, er war nicht persönlich in Kolossee, sondern ist wahrscheinlich während der Zeit, wo er in Ephesus war, gegründet worden, die Gemeinde. Obwohl er sie nicht persönlich kennt, betet er für sie, er kämpft für sie und ich nehme an, vor allem im Gebet, aber auch in seinem ständigen Kampf für die reine Wahrheit des Evangeliums, von der Gnade Gottes. Wir gerettet sind durch Gnade, als Geschenk, durch Glauben allein, unser Vertrauen für Jesus. Und Paulus kämpft für dieses Evangelium und er kämpft gegen diese Entstellungen des Evangeliums. Vers 28 sagt er, ihn, Jesus, ihn verkündigen wir. Warum geht es in seinem Gebet und in diesem Kampf? Vers 2 sagt er, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe, und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Und was ist das? Das ist Christus. Damit die Herzen getröstet werden. So wichtig, dass wir in einer richtigen Beziehung sind mit Gott. Niemand kann so trösten wie er. 2. Korinther sagt uns, Gott ist der Gott allen Tröstes, der uns tröstet in aller Drangsal. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Wie gesegnet wir sind in dieser verrückten Zeit, in der wir leben, mit diesen wirklich verrückten Dingen, die passieren, dass wir Gott kennen. Und wenn wir Gott kennen, dann müssen wir nicht verzweifeln. Wir sind überreich an Trost. Es geht um die Einheit in Liebe. Zweiter Punkt, wie ist Einheit möglich? Ganz einfach, indem wir auf ihn schauen, nicht auf uns selbst, nicht auf unsere Unterschiede, sondern auf Jesus. Und wir alle auf Jesus ausgerichtet sind. Einheit ist wichtig. Gemeinsam sind wir stark. Eine Gemeinde, die eins ist, ist eine Gemeinde, die stark ist und effektiv ist. Eine Gemeinde, die gespalten ist, wo Parteiungen sind, die ist uneffektiv, die ist schwach. Letztendlich geht es darum, dass wir Jesus besser und besser kennenlernen. Das ist der dritte Punkt hier. Weil Vers 3, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Er ist das Geheimnis Gottes. Diese gnostisch angehauchten Lehrer damals, diese falschen Lehrer und auch die Esoteriker heute, die haben alles verkehrt. Lieben dieses Wort Geheimnis, ist alles geheimnisvoll. Alles dieses Geheimwissen von Gott. Und uns gesagt, das sage ich euch heute nicht. Aber morgen haben wir ein Seminar unten im Keller. sage ich euch das wahre Geheimwissen über Gott. Wenn ihr wirklich geistig sein wollt. Es kostet nur 500 Mark übrigens für 2 Stunden. Paulus sagt, Gott hat ein Geheimnis. Und das Wunderbare ist, er sagt dieses Geheimnis allen. Und dieses Geheimnis ist Christus. Er ist der allwissende Gott. Er weiß alles, was man wissen kann. Es gibt nichts, was er nicht weiß. Er ist der allein weise Gott. Er ist der wunderbare Ratgeber, sagt uns die Schrift. In ihm ist alle Weisheit und Erkenntnis. Alles in ihm. Alles von ihm. In ihm kann ich Beziehung mit Gott haben. In ihm kann ich Gott kennen. Und von ihm kommt alle Weisheit für dein Leben. Wie du als Ehepartner leben kannst, wie du deine Kinder erziehen kannst, wie du mit Geld umgehen kannst, wie du mit den Schwierigkeiten dieses Lebens fertig werden kannst. Alle Weisheit ist in ihm. Für ein gelungenes und ein heiles Leben. Wir haben diese Dinge nicht losgelöst von ihm, sondern in ihm. Und wir können nichts hinzufügen. Sagt hier alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis sind in ihm. Das ist gute Nachricht. Du brauchst keinen Guru, du brauchst keinen Psychiater, du brauchst keinen Esoteriklehrer. Wenn wir Jesus haben, haben wir alles. Die Antwort, Gottes Antwort ist eine Person. Jesus. Und Beziehung mit dieser Person. Ich meine, leb mit ihm, red mit ihm, lern von ihm, frage ihn, lass dich von ihm leiten. Vers 4, dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Ja, diese falschen Lehrer, diese Esoteriker heute, diese Sektenführer, die kommen zu dir und sagen, es gibt mehr. Jesus ist okay. Es ist schön, dass du an Jesus glaubst und dass du ihm dein Leben gegeben hast. Aber naja, ist ein guter Beginn. Aber wenn du wirklich weiser sein willst und tiefer und mystischer, esoterischer, wenn du wirklich geistlich sein willst, dann musst du zu mir kommen. Und ich werde dich tiefer führen. Diese falschen Lehrer haben nicht gesagt, verleugnet Jesus, vergesst Jesus. Sondern sie haben gesagt, mach Jesus einen Teil von diesem neuen esoterischen System. Mach ihn zu einem Teil deines Lebens, aber nicht zum Allen. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Denn wenn ich auch dem Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Zeichen für eine reife Gemeinde. Reife Gemeinde ist eine Gemeinde, wo Ordnung ist. Gott ist ein Gott der Ordnung und Festigkeit im Glauben. Das ist, was wir brauchen. Das macht eine Armee stark. Wenn der Einzelne stark und fest ist und wenn Ordnung da ist, wenn jeder seine Position einnimmt. Die Stellung, wo Gott ihn hingestellt hat. Und das brauchen wir in dieser Zeit. Es geht um die Wurst. Verrückte Leute, die fanatisiert sind von der falschen Religion, fliegen in Hochhäuser rein, Menschen sterben um uns herum. Wir müssen stark sein. Jesus weitergeben. Vers 6. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, darin überströmend mit Danksagung. Hey, das ist ein Schlüssel zu einem reifen, zu einem erfolgreichen christlichen Leben. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Oder so lebt in ihm. Wie habt ihr Jesus empfangen? Wie habt ihr ihn angenommen? Es war sehr einfach. In Einfachheit, in einfachen kindlichen Glauben. Ich bin ein Sünder, ich habe erkannt, ich brauche einen Retter. Ich habe erkannt, dass Jesus bezahlt hat für meine Sünde. Ich habe es angenommen, was er für mich getan hat. Ich habe gesagt, Jesus, komm in mein Herz. Und jetzt ist mein Herr, mein Erlöser, mein Freund in meinem Herzen. Das ist einfach. Und der Herr sagt uns hier, wie ihr den Christus Jesus empfangen habt, so lebt auch mit ihm. Wie ihr begonnen habt in dieser Einfachheit, so lebt auch mit ihm. Christliche Wandel, das christliche Leben ist ein Wandel in Einfachheit. In einer einfachen Beziehung von Person zu Person, mit einfachen Glauben, einfachen Vertrauen. So wie ein Kind an der Hand des Vaters. Jesus liebt mich, er führt mich, er spricht zu mir, ich folge ihm nach. Ich lese sein Wort und ich glaube das, was er sagt. Wenn ich was brauche, dann bitte ich ihn darum und rede mit ihm drüber und ich vertraue ihm dafür. Wir machen es oft so kompliziert. Wir haben diese Tendenz, wir glauben, reifer zu werden im Glauben heißt, komplizierter zu werden. Und wir sollen wachsen in unserem Kennen von Jesus und von seinem Wort, in dem Verständnis von dem, was er sagt. Das ist gut. Von dem rede ich nicht. Aber gerade das soll uns zu größerer Einfachheit und Freiheit und Zuversicht in unserem Leben mit Jesus führen. Wenn wir ihn besser kennenlernen und wir lernen, ihm mehr zu vertrauen. Aber wir machen es oft so kompliziert. Wir bekehren uns, wir kommen zu Jesus und ich und der Herr. Und es ist wunderbar, es ist so einfach, es ist so persönlich. Mein Herz ist klein, darf niemand rein, ist nur das liebe Jesulein. Ich war ein Sünder, der Vergebung gefunden hat. Und Mann, Gottes Wort war so frisch, es war so lebendig. Wir haben nicht viel gewusst. Und wir mussten ihn fragen, was wir tun sollen. Und er hat uns geführt und wir vertrauen ihm und wir gehen Schritt für Schritt mit ihm und es ist so abenteuerlich. Wir wissen es nicht besser. Aber dann lernen wir, wie man als Christ lebt. Und wie man sich als Christ verhält und nicht verhält. Und wir gewöhnen uns diese kleinen Angewohnheiten, diese kleinen Traditionen an. 5 Seiten Bibel lesen pro Tag. Stille Zeit von 7 bis 8. Und dann schließen wir uns einer Gemeinde an mit ihren Traditionen und Strukturen und dem besonderen christlichen Slang. Vielleicht werden wir irgendwie involviert und die Menschen haben wieder Erwartungen an uns. Neue Rolle. Wir entwickeln Programme, wir lernen viel, wir lesen viel, wir werden intellektueller, wir bauen unsere theologischen Systeme auf, unsere Schubladen, unsere Formeln. Wir fangen an, die Bibel mit dieser Brille zu lesen. Und die Verse, die nicht reinpassen, die werden uminterpretiert. Und Gott darf nur mehr so wirken, wie es in mein System reinpasst. Und es wird irgendwie immer enger. Immer starrer. Und dann fangen an die jungen Christen, die fangen dann an uns zu nerven. Mit ihrer Begeisterung, mit ihrem einfachen Glauben. Wir sagen, ach Leute, ihr müsst reifer werden. Ihr müsst so werden wie wir. Und auf der einen Seite sind wir immer auf der Suche nach was Neuem, diese tiefere theologische Einsicht. Und Mann, wenn du ein guter Prediger sein willst, dann musst du ja irgendwo da eine Wahrheit rauskitzeln aus dem Vers, die noch niemand anderer gesehen hat und du musst irgendwie originell sein und tief sein. Und auf der anderen Seite brauchen wir 5 Besprechungssitzungen und eine durchgeplante Strategie und einen abgesicherten Finanzplan, bis wir uns überhaupt in Bewegung setzen. Und das ist ja übertrieben, so wie ich das darstelle, aber wir tendieren dazu, unser Leben mit Jesus komplizierter zu machen. Der Herr sagt uns im Galaterbrief, er sagt, habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Einfachen Glauben. Sagt, nachdem ihr im Glauben angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Eure Programme, eure Systeme, eure menschliche Weisheit. Sagt, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, so lebt mit ihm, in Einfachheit. Vers 7. Gewurzelt und aufgebaut in ihm, in einer engen Beziehung, in einer starken Beziehung mit Jesus leben. Paulus hat gesagt, das Leben ist für mich Christus. Das klingt ziemlich einfach für mich. Das Leben ist für mich Christus. Er ist meine Ausrichtung, er ist der, den ich frage, er ist der, der mich motiviert. Das Leben ist für mich Christus. Eine Person, Beziehung mit ihm. Gewurzelt und aufgebaut in ihm und befestigt im Glauben, starkes Vertrauen auf Jesus, er liebt mich, er ist mit mir. Darin überströmend mit Danksagung. Nicht mit Kritik oder mit Jammern oder esoterischer Weisheit, sondern mit Danksagung. Oh, preis im Herrn. Gott, du bist so gut. Danke für das, was du in meinem Leben tust. Danke für das, was du für mich getan hast. Und ein in Jesus gegründeter, wachsender, dankbarer Christ. Hey, das ist ein reifer Christ. Das ist ein Christ, der nicht leicht verführt wird. Vers 8. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Lasst euch nicht einfangen, lasst euch nicht gefangen nehmen von menschlichen, weltlichen Philosophien, von Sozialismus und Freudianismus und Marxismus und Darwinismus und Hinduismus und Feminismus und Relativismus und all diese Muse, die es noch gibt. Apfelmus. Und die Gemeinde als Christen, wir werden bombardiert von menschlichen, von weltlichen Lehren. Und leider Gottes, viele übernehmen diese Dinge ungefragt. Viele taufen diese menschlichen Lehren und hängen ein kleines christliches Mäntelchen um. Manche entwickeln sogar ihre eigenen Theologien auf diesen weltlichen Konzepten. Und wir haben die feministische Theologie, wir haben die Befreiungstheologie, die eigentlich auf der Lehre von Marx beruht. Wir haben die sogenannten christlichen Psychotherapeuten, die alle möglichen Psychomethoden fraglos von der Welt übernehmen. Wir fragen uns, warum die Gemeinde so schwach und so uneffektiv ist. Ich meine, wir lassen den allwissenden, allweisen Gott, den wunderbaren Ratgeber und sein Wort links liegen. Dann versuchen wir mit diesen menschlichen, mit dieser weltlichen Weisheit und diesen Tricks unser Leben zu meistern und zu erklären und Antworten zu finden. Das ist ein Desaster. Diese Antworten sind leerer Betrug, heißt es hier. Das ist Verirrung. Die halten nicht das, was sie versprechen. Wir müssen aufwachen, wir müssen kritischer werden als Christen. Wir müssen uns bewusst sein, wenn du in die Schule gehst, wenn du studierst, wenn du fernsiehst, du wirst von antibiblischen, antichristlichen Denken und Lehren bombardiert und manipuliert. Und viele Christen leben so ein zweigeteiltes Leben. Da ist die Bibel, da ist die stille Zeit, da ist die Gemeinde. Und dazu spricht Gott in seinem Wort. Aber dann, zweite Teil, da ist der Beruf oder das Studium und die Bibel hat nichts dazu zu sagen. Und wir übernehmen diese weltlichen Philosophien, diese weltlichen Methoden, dieses weltliche Denken. Die Bibel sagt, Der Herr ist der Herr über unser ganzes Leben. Alles, was wir tun, sollen wir für den Herrn tun und mit dem Herrn tun. Lass ihn nicht vor der Bürotür stehen oder vor der Uni. Nicht so nachlässig sein und mit dem Strom mitschwimmen. Das Wunderbare ist, Gott hat Antworten. Es gibt eine biblische Sicht von der Schöpfung. Es gibt biblische Prinzipien für Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt Antworten von Gott, wie unser Leben funktioniert. Das ist das Wunderbare. Gottes Antworten, Gottes Prinzipien, die er uns gibt, die funktionieren. Wir müssen immer so aufmerksam sein, wenn wir was lesen, wenn wir was hören, wenn wir was lernen. Sich herausgefunden haben, was hilfreich ist, ist, dass wir uns dann mit den Details rumschlagen. Sondern wir müssen zuerst diese großen Fragen, wir müssen zurück zum Anfang gehen. Fragen, wo kommt der Autor oder der Philosoph oder mein Uniprofessor, wo kommt er her? Ich meine, was sind seine Denkvoraussetzungen? Was ist seine Sicht von der Wirklichkeit? Woher kommen wir als Menschen? Was ist der Sinn des Lebens? Wo ist Gott in seiner Theorie, in seinem Weltbild? Was ist sein Bild vom Menschen? Ist der Mensch nur ein Tier? Oder ist er im Ebenbild Gottes geschaffen? Hat er einen Geist oder ist er nur ein Tier? Fängt dieser Mensch, der da zu uns spricht, fängt er bei Gott an oder fängt er bei den Menschen an? Und die Sache ist, wenn du auf dem falschen Punkt anfängst, mit den falschen Denkvoraussetzungen, dann werden deine Schlussfolgerungen falsch sein. Und dann können wir nicht ohne weiteres diese übernehmen. Wir müssen eine christliche Perspektive entwickeln, die vom Wort Gottes ausgeht. Also zum Beispiel, wenn ein Psychotherapeut davon ausgeht, dass es Gott nicht gibt, wenn er nicht glaubt, dass der Mensch auf Gott hin geschaffen ist, dass der Mensch nur ein Tier ist, und er glaubt, dass moralisches Empfinden nur irgendwie angelernt ist, von der Gesellschaft aufs Auge gedrückt ist, dass Liebe nur ein chemischer Prozess ist, irgendwo in unserem Hirn, dass es kein richtig und kein falsch gibt und keine Sünde gibt. Ich meine, dann werden seine Antworten, wenn uns überhaupt welche Antworten gibt, dann werden die nie und nimmer mit Gottes Wort und mit Gottes Plan für mein Leben übereinstimmen. Und dann wird seine Therapie mir eher schaden und mich von Gott wegbringen, mich selbstsüchtiger machen. Und bestenfalls meine Zeit verschwenden. Gottes Plan für mein Leben ist anders. Gottes Plan für mein Leben ist Jüngerschaft. Ich will nicht nur, dass es mir gut geht, sondern er will mich näher zu sich ziehen. Er will vielleicht sündiges Verhalten ändern. Will vielleicht, dass ich falsche Einstellungen mit seiner Hilfe ändere. Das ist ein Bereich, der mir als Pastor Sorgen bereitet. Wenn ich das sehe, wie Christen ihr Leben zerteilen, obwohl Jesus der Herr über das ganze Leben sein will. Und für jeden Bereich Prinzipien hat. Ich bin wirklich überzeugt davon. Gott hat für jeden Bereich unseres Lebens, zumindest Prinzipien in seinem Wort. Ganz egal, ob es um Familienleben oder Wirtschaft oder Politik oder was immer geht. Gott hat Antworten. Wir dürfen unser Leben nicht zerteilen. Nicht sagen, okay, die Antwort für die Gemeinde, für das Gemeindeleben ist in der Bibel. Die Antwort für die Gesellschaft hat der Soziologieprofessor. Hat die Bibel nichts zu sagen darüber? Die Antwort, wie es in der Wirtschaft zugehen soll, haben die Ökonomen. Und wenn du Probleme hast, dann rennen wir zu den weltlichen Profis, zu den Seelendoktoren. Und lassen viel Geld bei ihnen. Und sie haben keine wirklichen Antworten. Wirklich, was ich bis jetzt gesehen habe davon, das beeindruckt mich überhaupt nicht. Menschen werden ruhig gestellt auf irgendeine Art und Weise, aber denen wird nicht wirklich geholfen. Ich habe gelesen von einer Studie. Die haben 375 so Effektivitätsstudien von verschiedenen Psychotherapien und es gibt Hunderte, die sich gegenseitig widersprechen und bla bla. Also die haben auf jeden Fall so 375 Studien analysiert und das Ergebnis war, es ist eigentlich egal, welche Therapie du machst. Die haben herausgefunden, dass der Erfolg eigentlich von anderen Faktoren abhängt. Zum Beispiel, dass dir jemand zuhört, jemand, der einfühlsam ist, jemand, der irgendwie dir eine Erklärung anbieten kann für das Problem, was du hast, der irgendwie systematisch vorgeht, der Hoffnung in dir weckt. Und dafür gehen Leute jahrelang in irgendwelche Kurse, geben tausende Mark aus, um irgendwelche Methoden zu lernen, die letztendlich eh kaum einen Einfluss haben. Die Christen fallen drauf rein. Diese Dinge sind leer. Die Welt bietet keine Antworten. Versteht mich nicht falsch, ich bin nicht gegen Psychologie allgemein. Ich sage nicht, dass alle Psychologie schlecht ist. Ich glaube, es gibt eine biblische, eine bibeltreue Psychologie. Aber die sieht radikal anders aus, als das, was wir in der Welt sehen und was wir in vielen, unter Anführungszeichen, christlichen Psychotherapien sehen. Gott ist unser Schöpfer. Er ist der wunderbare Ratgeber. Gott ist der Fachmann. Er hat die Antworten auf unsere Probleme und auf den Sinn unseres Lebens. In der Bibel gibt es hunderte Verse, wo über unsere Seele die Rede ist. Im griechischen Psyche. Gott sagt uns konkret, was wir tun sollen. Alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis sind in ihm. Und er lebt in uns. Und wir haben seinen Geist und wir haben sein Wort. Warum rennen wir zur Welt? Um Hilfe und um Antworten. Psalm 23. David war ein Mann mit großen Problemen. Wir wissen das. An einigen war er selbst schuld. Seine eigene Sünde. An anderen waren andere schuld. Die Sünde von anderen. Und er sagt im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er erquickt meine Seele, meine Psyche. Ja, leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das heißt, Jesus war vollkommen Gott und Jesus war vollkommen Mensch. Paulus widerspricht hier wieder diesen falschen Lehrern, die Jesus entweder zu einem Menschen, einfach zu einem guten Lehrer gemacht haben und das ist alles, oder die den Christus zu etwas Mystischen gemacht haben, nur zu so einem Geistwesen. Und als Jesus am Strand gegangen ist, hat er keine Fußspuren hinterlassen. Nee, die Fülle der Gottheit wohnt leibhaftig in Jesus. Jesus ist Gott. Jesus ist der Schöpfer. Er ist allwissend, er ist allweise. Die ganze Fülle Gottes ist in ihm. Und Jesus war vollkommen Mensch. In ihm leibhaftig. Das ist wunderbar. Das sagt mir Gott. Gott kennt mein Leid, Gott kennt meine Probleme, Gott kennt meine Versuchungen. Diese Dinge, die wir als Menschen, wo wir durchgehen, er kennt diese Dinge nicht nur als Gott, der alles weiß, sondern er kennt sie auch aus eigener, aus menschlicher Erfahrung. Hebräer 4 sagt uns, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Dann sagt er darum, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Lasst uns zu ihm rennen mit Zuversicht und Vertrauen. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Willst du ein Leben in Fülle haben? In ihm bist du zur Fülle gebracht und nur in ihm. Ich meine, kennst du Jesus? In ihm hast du alles, was du brauchst. Er hat alle Antworten, die du brauchst. Er hat alle Einsicht, alles Verständnis, was du brauchst. Er hat alle Liebe, die du brauchst. Er hat alle Kraft, die du brauchst. Das heißt, er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Über Satan, über Engel, über Dämonen, er ist der allmächtige Gott. Vers 11, in ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Taufe ist ein äußeres Bekenntnis, ein Bild von dem, was Gott in dir getan hat. Du begraben bist mit ihm und dann auferstanden zu neuem Leben. Er sagt uns hier, es geht nicht um äußere Rituale, um Beschneidung, wie diese jüdischen Gesetzeslehrer gelehrt haben, die gesagt haben, du musst ein Jude werden, du musst dich beschneiden lassen, wenn du wirklich geistlich sein willst. Nee, wir wissen, dieses äußerliche Herumschnipseln an unserem Fleisch, das hilft uns nichts. Das hilft uns nicht, weniger zu sündigen oder heiliger zu leben. Was wir brauchen, ist eine innere Veränderung. Gottes Wirken in meinem Herzen. Und das ist genau, was Jesus für uns getan hat. Römerbrief Kapitel 6 lesen wir, dass wir erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist mit ihm, damit der Leib der Sünde abgetan sei, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Das heißt, unser alter Mensch, diese sündige Natur, ist mit Jesus gebrochen worden, machtlos gemacht worden am Kreuz. Macht der Sünde über mein Leben ist gebrochen. Und mit den Worten hier, dieses alte sündige Leben ist ausgezogen. Dieser alte Mensch, diese sündige Tendenz in mir, kann mich nicht länger kontrollieren oder dominieren. Sie kann mir nicht länger diktieren, was ich machen soll. Sie hat keine Autorität, keine Macht mehr über mein Leben. Wurde mit Jesus gekreuzigt, gebrochen, gelähmt, kraftlos gemacht. Ist immer noch da, aber sie ist kraftlos. Ist wirklich was passiert am Kreuz. Wir haben jetzt die Vollmacht und die Autorität in Jesus, Nein zu sagen zu uns selbst, zu diesem Drängen in mir zu sündigen. Ich kann sagen, nein, ich muss das nicht mehr machen. Und ich habe die Kraft, ich habe die Autorität, Nein zu sagen. Ich kann mich entscheiden, das nicht zu tun. Gott hat mir eine neue Geburt. Gott hat mir ein neues Herz geschenkt, dass ich seinen Willen tun will. Ich bin geistig lebendig. Und der Geist kann das Fleisch beherrschen. Mein altes Leben ist mit ihm begraben und ich bin mit ihm auferstanden zu neuem Leben. Es ist ein Leben, das von Gottes Geist beherrscht wird. Nur Wissen ist eine tägliche Entscheidung. Jesus hat gesagt, nimm dein Kreuz auf dich täglich, verleugne dich selbst und folg mir nach. Aber wenn wir wollen, im 2. Petrus 1,3 heißt es, dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat oder zu einem Leben, das Gott gefällt. Alles. Gott schenkt dir Kraft zum Leben, Gott schenkt dir Kraft, deine Selbstsucht zu überwinden, Kraft, Nein zu sagen, Kraft, das Richtige zu tun. Ich meine, welcher Psychiater oder Guru kann dir das je geben? Kraft. Richtige zu tun, kraftig zu verändern. Vers 13, und als ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er euch mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Also die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, ausgetilgt, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie ans Kreuz nagelte. Ihr wart geistig tot, ihr wart verloren, von Gott getrennt durch eure Sünden. Lasst euch nicht von dem intellektuellen Gerede, von weltlichen Philosophien oder weltlicher Psychologie täuschen. Sünde ist das Problem. Sünde ist das Problem, so einfach. Was wir brauchen, ist Vergebung. Das ist der Weg zum Frieden mit Gott. Und das ist der Weg zum Heil. Und wir haben Vergebung durch das Werk Jesu für uns. Dieses Bild, er sagt, diese Liste mit all deinen Sünden. Schreibe in Gedanken all deine Sünden auf eine Liste. Diese Anklageschrift gegen dich. Alles, was du je falsch gemacht hast, was du je falsch machen wirst. Heißt ja, die wurde mit ihm ans Kreuz genagelt. Wir haben das am Karfreitag getan, wo wir konkrete Sünden auf den Zettel geschrieben haben und wirklich an ein Kreuz genagelt haben. Ist wirklich passiert. Wurde mit ihm ans Kreuz getragen, mit ihm ans Kreuz genagelt und sein Blut hat es abgewaschen. Sein Blut hat diese Liste bedeckt, diese Sünden. Wir sind jetzt weg. Du bist frei. So als ob du nie gesündigt hättest. Wir haben Vergebung. Wow. Möchtest du das mit mehr Emotion sagen? Wir haben Vergebung. Halleluja. Gott hat die Schuld weggenommen, hat uns Leben gegeben mit Jesus. Und wie Jesus die Sünde der Welt ans Kreuz getragen hat und sie, wir können so sagen, dort gelassen hat, er ist gestorben, begraben worden und er ist auferstanden zu einem Leben ohne Sünde, so ist es mit uns. So ist es mit dir. Du kannst deine Sünden dort am Kreuz lassen. Frei sein, frei von ihnen leben. Ich meine, welcher Psychologe oder welcher Guru oder welche Religion kann das für dich tun? Vergebung, Freiheit von Schuld, Freiheit von Sünde. Es ist einfach, dir ist vergeben und jetzt kannst du vergeben in seiner Kraft. Und das ist so oft der Schlüssel für Heilung. Es ist so einfach, Vergebung. Gott hat dir vergeben und jetzt vergib du deinem Ehepartner oder deinen Eltern, die dir Unrecht angetan haben, oder dir selbst. Jesus hat am Kreuz Vergebung erkauft, er hat deinen alten Menschen gebrochen. Du hast die Autorität und die Kraft, heilig zu leben. Dritten und letzten Punkt, er hat den Feind besiegt. Satan und die dämonischen Mächte, die uns Menschen zerstören und plagen wollen. Vers 15. Als er die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich bloß. In ihm hielt er über sie einen Triumph. Jesus hat am Kreuz diese dämonischen, finsteren Mächte entwaffnet. Sie haben keine Waffen mehr gegen dich, wenn du in Jesus bist. Einzige, was sie tun können, ist, sie können uns belügen, sie können uns täuschen, sie können uns Angst einjagen. Aber sie haben nur so viel Einfluss über uns oder in dem Maß, wie wir ihre Lügen glauben, wie wir uns versuchen lassen. Aber sie haben keine wirklichen geistlichen Waffen, die uns erreichen können. Die Bibel sagt uns, wir haben die geistliche Waffenrüstung. Wir sind die, die die Waffen haben, nicht sie. Sie sind in unseren Händen, nicht in ihren. Und wenn der Feind uns verdammt, dann hat er keinen Angriffspunkt mehr in uns. Einziger Angriffspunkt ist Sünde. Und Jesus hat die Sünde weggenommen. Mir ist vergeben. Ich muss mich nicht mehr verdammen lassen. Ich kann sagen, hey, du musst weichen. Jesus hat den Preis bezahlt. Es gibt die Geschichte von Martin Luther, wie er so mit Verdammnis gerungen hat und über seine Sünden und er hat so wirklich eine Liste gemacht. Und der Feind hat ihn an Sünden erinnert und er hat noch einige dazugefügt. Er hat gesagt, schreib die alle auf eine Liste. Und dann hat er drüber geschrieben, bezahlt durch Jesus Christus. Wir müssen uns nicht mehr verdammen lassen. Jesus hat den Preis bezahlt. Dieses Bild, was der Paulus uns hier gibt, ist dieses Bild von einem Triumphzug. Bild von den Römern damals. Wenn ein römischer General siegreich war, haben sie diese Triumphzüge veranstaltet. Und dann ist dieser General, war der Erste, der ist auf dem Streitwagen vorne in den Zug gefahren. Und dann als Nächstes sind seine Obersten und seine auserwählten Soldaten gekommen. Und dann kamen die besiegten Feinde. Die waren gefesselt, die waren oft nackt. Leute haben die angespuckt. Waren besiegt. Das ist das Bild, was der Herr uns hier gibt. Diese dämonischen Feinde Jesu und unsere Feinde sind eingereiht, Gott hat sie eingereiht in diesem Triumphzug. Wir sind seine Soldaten, wir sind vorne mit ihm. Und sie sind in Ketten, sie sind besiegt. Ich meine, welcher Psychiater, welcher Guru, welche Religion hat es für dich getan? Findest du in Mächte besiegt? Nur Jesus. Nur Jesus. Zum Abschluss nochmal Vers 8. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und deren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Das ist der Schlüssel für unser Leben. Das ist er. Das ist in unserer Beziehung mit ihm. Er ist unser Erlöser. Er ist unser Heiland. Er ist unser Ratgeber. Also lebt mit ihm. In Einfachheit, mit einfachem Vertrauen. Nahe bei ihm zu sein. Das ist der Ort, wo wir Heilung finden, wo wir Erfüllung finden und wo wir Schutz finden. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Dieses Geheimnis, in dem alle Weisheit, alle Erkenntnisse sind dir. Herr, alle Fülle, alles, was wir brauchen, finden wir in dir. Du bist die Antwort. Herr, ich bitte dich, wenn wir unser Leben mit dir irgendwie kompliziert haben werden lassen, bring uns zurück, Herr, zu dieser Einfachheit, zu diesem einfachen Leben mit dir, Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute. Ja, dass wir alle Gesetzlichkeit ablegen und all diese Dinge, die uns eigentlich binden und das Leben mit dir langweilig machen und starr. Und Jesus, wir wollen dich erfahren. Wir wollen das, was du für uns hast, Herr, deine ganze Fülle. Wir danken dir, Herr, dass wir in dir Vergebung haben. Wir danken dir, dass wir Kraft haben in dir, Kraft, Nein zu sagen, Kraft, das Richtige zu tun. Und wir danken dir, Herr, dass wir sicher sind vor dämonischen, vor geistlichen Angriffen in dir. Ich bitte dich, Herr, dass wir als Menschen und auch, dass wir als Gemeinde auf dich ausgerichtet bleiben. Das Leben ist für mich Christus. Du bist unser Leben, Herr. Nimm uns tiefer in diese Beziehung mit dir. Wir wissen, es ist alles in dir. Wir müssen nirgendwo anders suchen. Die Antwort bist du. Ich bitte dich, dass du uns stärkst, Herr. Dass du uns zurüstest, dass du uns heilst. Dass du uns tiefer führst in dieser Liebesbeziehung mit dir. All die Fülle ist in dir, Jesus. Und du bist in uns und wir in dir. Wir danken dir dafür. Wir beten dich an dafür. Wir danken dir, Herr, für alles, was du für uns getan hast. So viel mehr, als wir noch begreifen. Wir wollen unser Leben in deine Hände legen. Unsere Familien in deine Hände legen, Herr, unser Land in deine Hände legen. Wir wollen mit dir gehen. In dieser verrückten Zeit.